Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Unsere Themen heute Abend. Wieder zwei Bomben auf Mallorca. Es gab keine Verletzten. Die baskische Untergrundorganisation ETA hatte zuvor gewarnt. Nordamerika-Gipfel in Guadalajara. Die USA, Mexiko und Kanada beraten Wege aus der Wirtschaftskrise und den Kampf gegen Drogenschmuggel. Fatah erzürnt Israel. Das neue Programm der Palästinenserorganisation sei inakzeptabel, kritisiert Verteidigungsminister Barak. Und schmunzeln über das Älterwerden.
Ich bin mal aus einem Traum aufgeschreckt, Tränen überströmt wirklich, und ich hatte geträumt, ich sei 40. Und als ich zu mir kam und da dachte, ach, das war ja nur ein Traum, habe ich gemerkt, ich bin 52.
Sagt der 61-jährige Drehbuchautor Martin Suter über die Filmkomödie Giulias Verschwinden, die gestern in Locarno erfolgreiche Premiere hatte. Echo der Zeit mit Hans Ineichen. Zunächst jetzt Christian Lüscher, er hat den Nachrichtenüberblick.
Mitten in der Hochsaison ist die spanische Insel Mallorca erneut Ziel eines Anschlags geworden. In einem Restaurant an einer belebten Strandpromenade der Hauptstadt Palma de Mallorca ist am Nachmittag eine Bombe explodiert. Niemand wurde verletzt, da die Sicherheitskräfte das Gebiet nach einer telefonischen Warnung bereits abgeriegelt hatten. Die Warnung kam im Namen der Untergrundorganisation ETA. Eine zweite Bombe, die ebenfalls bei einem Strandlokal deponiert war, konnte die Polizei offenbar entschärfen, wie die Regierung in Madrid mitteilt. Spanischen Medienberichten zufolge suchen die Ermittler auf der Strandpromenade nach einer dritten Bombe. Erst Ende Juli waren bei einem Bombenanschlag auf Mallorca zwei Polizisten ums Leben gekommen. Seither gelten auf der Insel verschärfte Sicherheitsmaßnahmen. In der mexikanischen Stadt Guadalajara wollen die Präsidenten der USA, von Mexiko und von Kanada darüber beraten, wie die Weltwirtschaftskrise überwunden werden kann. Für diesen Nordamerika-Gipfel mit Barack Obama, Kanadas Premierminister Stephen Harper und Mexikos Staatschef Felipe Calderón wurden mehrere tausend Polizisten und Soldaten zusammengezogen. Beim fünften Gipfeltreffen für Sicherheit und Wohlstand in Nordamerika werden auch andere aktuelle Themen zur Sprache kommen, unter anderem der US-Plan, in Kolumbien Armeestützpunkte für den Kampf gegen den Drogenschmuggel zu benutzen. Im ostafrikanischen Inselstaat Madagaskar haben sich die verfeindeten Lager darauf geeinigt, eine Übergangsregierung einzusetzen. Die Lösung kam nach dreitägigen Gesprächen in der mosambikanischen Hauptstadt Maputo zustande. Die Einigung sieht eine Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung vor und Neuwahlen innerhalb von 15 Monaten. Mitte März hatte der ehemalige Diskjockey André Rajoelina nach wochenlangen Auseinandersetzungen mit Präsident Ravalomanana die Macht in Madagaskar übernommen. An ihrem Parteitag hat sich die Fatah von Palästinenserpräsident Abbas dafür ausgesprochen, mit allen Mitteln Widerstand zu leisten gegen die israelische Besatzung. Ein Entwurf für das neue Programm sei von den Delegierten gebilligt worden, hieß es aus Fatah-Kreisen. Gleichzeitig strebe die Fatah aber auch weiterhin nach einem gerechten Frieden im Nahen Osten. In einer ersten Reaktion kritisierte der israelische Verteidigungsminister Barak den Fatah-Entscheid. Dieser sei schlimm und für Israel inakzeptabel. Gestern hatten die Fatah-Delegierten Abbas als ihren Vorsitzenden deutlich bestätigt. Bei den ersten Wahlen in Sri Lanka seit dem Ende des Bürgerkriegs im Mai hat die Regierungskoalition in der Stadt Jaffna eine Mehrheit errungen. Gemäß Regierungsangaben beteiligte sich nur ein Viertel der Wahlberechtigten an der Gemeindewahl. Wahlbeobachter erklärten laut dem britischen Fernsehsender BBC, viele Wähler hätten die Wahlunterlagen aus ungeklärten Gründen nicht erhalten. Anders als in Jaffna errang die Nationale Allianz der Tamilen bei der Gemeindewahl in Wavunya die Mehrheit. In dieser Stadt ging mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten an die Urne. Aus Angst vor Terroranschlägen hat England die Teilnahme an der Badminton-Weltmeisterschaft in Indien in letzter Minute abgesagt. Medienberichte über Terrordrohungen einer Islamistengruppe hätten zu diesem Entscheid geführt, meldete der englische Badminton-Verband. Spieler und Trainer würden umgehend in die Heimat zurückgeflogen. Ein indischer Verbandsvertreter warf den Medien Panikmache vor. Nach Angaben des Badminton-Weltverbandes zog sich kein weiteres Team vom Turnier zurück, das morgen Montag beginnt. An der Südostküste Chinas kämpfen die Menschen gegen Regen, Sturmwinde und meterhohe Flutwellen. Vor wenigen Stunden ist dort der Taifun Morakot auf das Festland getroffen. Bisher seien mehrere Häuser eingestürzt, meldet die amtliche Nachrichtenagentur Neues China. In der Stadt Wenzhou sei ein Kleinkind ums Leben gekommen. Vor dem Eintreffen des Wirbelsturms hatten die Behörden im Südosten Chinas bis zu 1 Million Menschen evakuiert. Zudem wurden mehrere 10.000 Schiffe in die Häfen zurückgerufen. Die Zusammenfassung des aktuellen Sportgeschehens kommt nun von Uli Reist.
3 Spiele der Schweizer Fußballmeisterschaft standen heute auf dem Programm. Das prestigeträchtigste Duell, Basel gegen Zürich, endet unentschieden 1:1. Die Tore fielen erst kurz vor Schluss. In der 87. Minute brachte Johann von Lanten die Zürcher 1:0 in Führung, aber nur knapp 2 Minuten später schoss Benjamin Huckel für den FC Basel den Ausgleich zum 1:1. Der FCZ spielte die letzten rund 30 Minuten zu 10, weil Roscher vom Platz gestellt wurde. In der 90. Minute sah auch noch Alex Frey die gelb-rote Karte. Die Berner Young Boys gewinnen gegen Bellinzona 4:2. Eigentlich schien das Spiel nach 30 Minuten entschieden, da führten die Berner bereits 3:0. In der zweiten Halbzeit aber kam Bellinzona auf 2:3 heran. David Degen entschied das Spiel mit dem 4:2 endgültig. Luzern gewinnt gegen Xamax 2:1, den Siegestreffer erzielte Hakan Yakin in der 65. Minute. Mit diesem Sieg festigt Luzern in der Tabelle den 2. Platz hinter den Berner Young Boys.
Wir sind beim Wetter. Morgen ist es meist bewölkt und zeitweise fällt Regen. Gebietsweise gibt es auch intensive Platzregen oder Gewitter. Am Abend lässt der Regen im Flachland und im Süden nach. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 26 Grad. Am Dienstag lösen sich auch im Osten die Wolken auf und dann wird es wie in den anderen Regionen meist sonnig. Die Temperaturen erreichen im Norden 26 und im Süden 30 Grad.
Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio Diris. Hier geht es weiter mit den Beziehungsproblemen enger Freunde. Gespräch über das mexikanisch-amerikanische Verhältnis. Dem Rekordhalter in Sachen CO2-Ausstoß, Australien, die haben Kohle noch für 800 Jahre und doch diskutiert man jetzt über Atomenergie. Dann der Seufzer der Erleichterung gestern Abend auf der Piazza Grande in Locarno. Endlich wieder einmal ein Schweizer Film, der begeistert. Julias Verschwinden von Christoph Schaub. Und die Einsicht, dass er sich auf 2 Beinen besser steht als auf nur einem. Wie ein Schweizer KMU-Betrieb der Krise besser widersteht dank Diversifizierung. US-Präsident Barack Obama lässt seinem südlichen Nachbarn Mexiko besonders viel Aufmerksamkeit zukommen. Er reist heute bereits zum 2. Mal seit seinem Amtsantritt nach Mexiko an den NAFTA-Gipfel in Guadalajara. NAFTA, das ist das Freihandelsabkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada. Und Mexikos Präsidenten Calderón trifft Obama bereits zum 4. Mal. Die Beziehungen sind also sehr eng, aber auf der politischen Agenda wartet fast nur Unerfreuliches. Wirtschaftskrise, Drogenhandel, Waffenschmuggel, Migration. Ich habe darüber mit Franco Battel und Max Ackermann gesprochen, unserem Spezialisten für Mexiko aus der Auslandredaktion und unserem Korrespondenten in San Francisco. Die erste Frage ging an Franco Battel. Wie blickt Mexiko auf seinen mächtigen Nachbarn im Norden?
Viele Mexikanerinnen und Mexikaner haben Freude oder sind sogar stolz, dass Präsident Obama nun bereits zum 2. Mal ihr Land besucht. Und ich denke, viele Mexikanerinnen und Mexikaner haben auch immer noch im Ohr die Worte, die Präsident Obama an sie gerichtet hat bei seinem letzten Besuch. Er hat nämlich beim großen Problem der Drogenkriminalität von einer gemeinsamen Verantwortung gesprochen. Das wurde sehr gern gehört. Kommentatoren haben aber auch vermerkt, dass das vor allem schöne Worte waren von Obama und dass nun Taten folgen müssen.
Da dürfte Calderón eine recht lange Wunschliste haben an Obama, wenn der jetzt zu Besuch kommt. Was könnte da drauf stehen?
Also ich denke, ganz zu oberst für Mexiko steht da drauf die Migration. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass jeder 10. Mexikaner in seinem Leben in die USA auswandert, dann kann man sich etwa vorstellen, wie drängend dieses Problem ist. Hier erhofft sich Mexiko ein Entgegenkommen der USA. Das heißt, man wünscht sich, dass möglichst viele illegal in den USA lebende Mexikaner ihren Status legalisieren können. Das zweite große Thema ist die Drogenkriminalität. Dort steht Mexiko vor einer Riesenaufgabe, die es beinahe nicht selber bewältigen kann. Die USA haben Gelder schon gesprochen und jetzt weitere auch versprochen. Die sind aber noch nicht eingetroffen. Und auch hier möchte Mexiko, dass es vorwärts geht.
Max Ackermann, wie sieht man das in den USA? Ist es tatsächlich so, dass da vor allem Absichtserklärungen nur gekommen sind zuhanden Mexikos und nichts Konkretes?
Weitgehend schon, wobei Symbolik, die kann eben auch wichtig sein, vor allem die neuen Töne, die Franco Battel vorhin angesprochen hat, die können die Zusammenarbeit erleichtern. Sonst aber gibt es wenig Konkretes, etwas mehr Geld für die Zusammenarbeit an der Grenze, etwas verstärkte Kontrolle des Schmuggels, auch von Norden nach Süden, von den USA nach Mexiko, von Waffen vor allem, und auch etwas andere Akzente in der Immigrationspolitik, wobei eine grundsätzliche Immigrationsreform ebenfalls erst angekündigt, aber noch nicht angepackt wurde.
Was heißt das konkret? Wo gibt es Spielraum? Was könnte sich ändern unter Obama?
Die eben angesprochene Reform der Immigrationsgesetze ist sicher der wichtigste Punkt. Es geht unter anderem darum, den schätzungsweise 12 Millionen Sans-Papiers im Land eine Perspektive zu geben. Die Hälfte von ihnen stammt aus Mexiko. Das ist innenpolitisch in den USA ein sehr heikles Problem. Präsident Bush ist mit seinem Vorschlag gescheitert. Präsident Obama hat nun versprochen, es noch dieses Jahr wieder zu versuchen. Man wird sehen, ob das mitten in der Wirtschaftskrise wirklich möglich ist. Immerhin gibt es bereits spürbare Veränderungen, ein etwas menschlicherer Umgang mit den illegal Anwesenden. Die Polizei jagt weniger die einzelnen Arbeiter, dafür mehr deren Arbeitgeber. Familien werden nach Möglichkeit nicht mehr auseinandergerissen und Minderjährige nicht mehr eingesperrt.
Jetzt beginnt heute dieser NAFTA-Gipfel, der Gipfel der Freihandelszone zwischen Mexiko, den USA und Kanada. Vor 15 Jahren, als die gegründet wurde, war die sehr umstritten. Franco Battel, wie sieht das heute aus in Mexiko?
Dieses Freihandelsabkommen ist in Mexiko immer wieder ein Thema. Einerseits im positiven Sinn, wenn ich zum Beispiel eben an die Industrie, an die mexikanische Industrie denke, denn die hat von diesem Freihandelsabkommen sehr profitiert. Sehr viele Arbeitsplätze sind nach Mexiko in dieses Billiglohnland verlagert worden. Und in den mexikanischen Gebieten, die nahe der US-Grenze sind, sind sehr viele Arbeitsplätze entstanden. Das ist sicher der positive Teil dieses Abkommens. Der negative Teil, der betrifft die Landwirtschaft. Sehr viele mexikanische Kleinbauern haben ihr Land aufgeben müssen, einfach weil sehr viele Produkte aus den USA importiert wurden zu Konditionen, wo sie einfach nicht konkurrieren konnten. Also man muss vielleicht daran erinnern, dass die Landwirtschaft in den USA subventioniert wird. Die mexikanischen Kleinbauern erhalten keine Subventionen. Man muss aber auch sagen, dass zum Beispiel im Wahlkampf, der jetzt vor 2 Monaten stattgefunden hat, im Parlamentswahlkampf, die NAFTA eigentlich keine Rolle gespielt hat. Das heißt, man sieht diese negativen Auswirkungen, aber irgendwie lebt man in Mexiko auch damit, eben weil man auch die Vorteile sieht.
Stichwort Wahlkampf, und jetzt rede ich nicht von dem in Mexiko, sondern von dem vor einem Jahr in den USA. Da wurde, Max Ackermann, die NAFTA teilweise sehr heftig kritisiert. Es wurden Korrekturen gefordert, mehr Schutz zum Beispiel für einheimische Arbeitskräfte. Ist das immer noch ein Thema heute?
Nicht ein heftig diskutiertes jedenfalls. Die Aufregung um eine mögliche Neuverhandlung des NAFTA-Vertrages, wie das der Kandidat Obama angekündigt hat, die hat sich gelegt. Es gibt ein konkretes Problem, an dem sich zeigt, dass Protektionismus immer noch populär ist. Einer sehr beschränkten Anzahl mexikanischer Transportunternehmer hätte es erlaubt werden sollen, in den USA zu operieren wie einheimische Unternehmer. Das hat das Parlament Anfangsjahr auf Druck der amerikanischen Transportgewerkschaft gestoppt, sehr zum Ärger der mexikanischen Seite und wohl auch im Widerspruch mindestens zum Geist des NAFTA-Vertrages.
Max Ackermann und vorher Franco Battel über mexikanisch-amerikanische Beziehungsprobleme und Beziehungspflege.
Kein Land der Welt stößt so viel klimaschädigendes CO2 pro Kopf aus wie Australien. Der Hauptgrund dafür: Kohle. Australien hat mehr als genug eigene Reserven und so ist der Kontinent völlig von dieser schadstoffreichen Energie abhängig. Um seine klimaschädigenden Gase zu reduzieren, soll der fünfte Kontinent daher in die Atomenergie einsteigen, verlangen immer mehr Stimmen. Aus Canberra Urs Welterlin über die Aussichten dieser Forderung.
Der britisch-australische Rohstoffkonzern Rio Tinto hat die australische Regierung dazu aufgerufen, Atomkraftwerke zu bauen. Canberra müsse im Kampf gegen den Klimawandel jede Möglichkeit der Energieherstellung prüfen, so der Konzern. Der Aufruf muss nicht wirklich überraschen. Rio Tinto ist schon heute auf dem Kontinent der größte Förderer von Uran, dem Rohstoff für die Herstellung von Atomstrom. Doch es ist nicht nur Geschäftssinn, der eine wachsende Gruppe von einflussreichen Australierinnen und Australiern dazu bringt, offen für die Atomenergie zu plädieren. Ohne ihre Nutzung habe Australien kaum eine Chance, seine klimaschädigenden Gase zu reduzieren. Wenn es ums Klima geht, ist Australien nämlich alles andere als sauber und grün. Pro Kopf der Bevölkerung hat es unter den Industrieländern den höchsten Ausstoß von CO2-Gasen. Der Grund? Kohle. Über 80% seines Stroms produziert das Land mit dem Verbrennen dieses schadstoffgeladenen Energieträgers, von dem Hunderte von Milliarden Tonnen noch im australischen Boden liegen. Doch auch mit Uran ist das Land gesegnet. Das größte einzelne Urandepot auf der Welt liegt in Südaustralien. Bisher exportierte Australien den Rohstoff aber nur und nutzte ihn nicht selbst. Politisch wäre Nuklearenergie bisher kaum durchsetzbar gewesen und angesichts der fast unlimitierten Kohlereserven auch nicht nötig. Der gelegentliche Ruf nach Atomkraftwerken wurde bisher jedenfalls mit einem Schrei der Empörung begrüßt. Doch in der Bevölkerung scheint die Akzeptanz zu wachsen, wie Diskussionen und Leserbriefe zeigen. Ein generelles Ja heißt natürlich noch lange nicht, dass man dann auch im eigenen Vorgarten ein Atomkraftwerk akzeptieren würde. Bleibt die Frage nach den erneuerbaren Energien. Denn von denen hat das von Sonne und Wind verwöhnte Land ja wirklich genug. Studien zeigen, dass Australien den Großteil seines Strombedarfs mit erneuerbaren Energien decken könnte. Doch die sozialdemokratische Regierung von Premierminister Kevin Rudd hat diesbezüglich bisher nur enttäuscht. Entgegen ihren Wahlversprechen förderte sie die erneuerbaren Energieformen kaum und pumpt stattdessen weiter Milliarden Dollar in die Subvention der Kohleindustrie. Der australische Rohstoffminister Martin Ferguson machte letzte Woche klar, aus welcher Richtung in Canberra der Wind auch in Zukunft wehen wird. Zum einen glaube er nicht daran, dass erneuerbare Energien langfristig Potenzial haben. Außerdem habe Australien ja genügend Kohle, billige Kohle. Die Vorräte reichten noch für 800 Jahre. Somit sieht Ferguson auch keinen Grund, die zumindest von ihren Befürwortern als sauber bezeichnete Atomenergie zu nutzen.
Vom Schweizer Film war in letzter Zeit vor allem viel Gezänk um die Verteilung von Fördergeldern zu hören. Die Erfolge waren in den letzten Jahren ziemlich dünn gesät. Schweizer Filme wie Tell oder Max und Co., in die die Filmförderung große Erwartungen gesetzt hatte, fielen beim Publikum durch. Umso grösser war am Filmfestival von Locarno gestern Abend das Aufatmen. Julias Verschwinden, die neue Komödie des Zürchers Christoph Schaub, hatte Premiere und kam sehr gut an. Auch bei Kulturredaktorin Romana Costa.
Die Figuren im Film, sie hadern alle mit ihrem Alter. Das 14-jährige Mädchen ebenso wie ihre 40-jährigen Eltern. Eine 80-Jährige setzt kurzerhand den gemischten Chor, der ihr ein Geburtstagsständchen bringen will, vor die Tür. Und Julia, die 50 wird, bleibt einfach ihrer Geburtstagsfeier fern. Alt werden wir alle. Auch Martin Sutter, erfolgreicher Schweizer Schriftsteller und Autor des Drehbuchs zum Film. Deshalb habe er sich dieses Stoffs angenommen, wie er gestern auf der Piazza dem Festivalpublikum verriet.
Ich bin mal aus einem Traum aufgeschreckt. Tränen überströmt wirklich und ich hatte geträumt, ich sei 40. Und als ich zu mir kam und dachte, ach, das war ja nur ein Traum, habe ich gemerkt, ich bin 52. Und dann habe ich gedacht, das ist vielleicht doch etwas, mit dem ich mich mal befassen muss. Und das Schlimmste ist, es ist jetzt bald 10 Jahre her.
Julias Verschwinden ist ein Film, der von den Dialogen lebt.
Der Vorteil beim Älterwerden ist ja gerade, dass sich auch die ästhetischen Maßstäbe verändern. Ist euch das nicht aufgefallen? Also ich finde heute Frauen schön, der hat die früher nur alt gefunden.
Es sind nicht die ästhetischen Maßstäbe, die sich verändern. Es sind die Augen, die schlechter werden.
Man ist doch so alt, wie man sich fühlt.
Vergiss es. Man ist genauso alt, wie man aussieht.
Julias Freunde warten in einem Restaurant auf die 50-Jährige. Das einzige Thema: Altern, auftretende Beschwerden, Übergewicht, Laktointoleranz. Die langen Dialogszenen am Tisch sind amüsant und toll gespielt. Derweil verbringt die vermisste Julia mit einem Fremden den Abend. Gespielt von Corinna Harfouch und Bruno Ganz, subtil und tiefgründig.
Die Vergesslichkeit des Alters ist auch eine Gnade. Je weiter die Erinnerungen zurückreichen, desto älter fühlt man sich.
Ich weiß nicht. Alt sein und sich jung fühlen hat auch was Unwürdiges. Wenn einem am Schluss nicht mehr die Erinnerungen bleiben, also das möchte ich auch nicht.
Julias Verschwinden setzt also nicht bloß auf Tempo und Lacher, sondern ist durchaus ein gescheiter Film mit verschiedenen Facetten des Altwerdens. Und doch, um in Würde alt zu werden, brauche es Humor, meint Drehbuchautor Martin Sutter.
Was bleibt uns anderes übrig, als uns lustig zu machen, auch über die eigene und allgemeine Vergänglichkeit? Und das sind die Symptome davon.
Auch wenn da und dort etwas dick aufgetragen wird und auch mal Längen entstehen, es überwiegen die witzigen Dialoge zu einem Thema, das niemanden kalt lässt. Julias Verschwinden ist einer der besten Schweizer Spielfilme seit langem. Und er zeigt, dass die Schweizer Filmszene durchaus mehr kann, als sich bloß um Filmpolitik zu streiten.
Kulturredaktorin Romana Costa in Locarno hat berichtet. Große Firmen wie UBS, Novartis oder Swiss Re machen zwar mehr Schlagzeilen, doch die Mehrzahl der Unternehmen in der Schweiz sind kleine und mittlere Unternehmen. Und auch sie spüren die Wirtschaftskrise. Wie die Krise sie trifft und wie sie damit umgehen, ist Thema einer losen Folge von Beiträgen hier im Echo der Zeit. Die Vicor, die Weidmann International Corporation in Rapperswil-Jona, steht auf 2 Standbeinen und sie trifft die Krise ganz unterschiedlich. Eines wird trotz Krise immer stärker, das andere schwächelt. Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmer hat das Unternehmen besucht.
Der Autozuliefererbereich lahmte bereits letzten Herbst und Besserung war nicht in Sicht. Es galt, möglichst rasch Überkapazitäten abzubauen. Deshalb gab Vicor im Januar bekannt, die Fabrik in Enneda werde geschlossen. Stefano Ferramosca, der ehemalige Produktionsleiter des Vicor-Werkes im Glarnerland, hatte es geahnt.
Man hat schon gemerkt, dass es von der Auslastung her viel weniger geworden ist. Ich habe schon befürchtet, dass es eventuell schliessen könnte. Also ich habe gehofft, dass es nicht passiert, aber es ist leider noch eingetroffen.
52 Mitarbeitende waren von der Fabrikschließung betroffen. Einer von ihnen ist Amir Sivatz. 11 Jahre war er Kontrolleur beim Wareneingang.
Also mit dem habe ich nicht gerechnet, dass es zugeht. Höchstens mit der Kurzarbeit habe ich mitgerechnet, aber dass es zugeht, mit dem haben wir es nicht gerechnet, nein.
Auch seine Kollegin Natascha Sickmann nicht.
Schock, grosser Schock.
Dabei hatte sie Glück im Unglück. Noch am gleichen Tag erhielt sie, wie auch ihr Kollege, Bescheid, dass die Gruppe sie weiter beschäftigen würde. Er erhielt ein Angebot, in den Geschäftsbereich mit den Transformatoren zu wechseln. Sie sollte in Rüti weiterarbeiten können. Dort zog Vicor die bisherigen 3 Standorte des Geschäftsbereiches Plastic Technology zusammen, der schwergewichtig für die Autoindustrie produziert.
Also für mich ist schon von Anfang an klar, dass ich eine Möglichkeit zum auf Rüti arbeiten kann. Aber trotzdem war es nicht so eine schöne Zeit.
Nach 8 Wochen war der Spuck vorbei. Das Werk in Enneda war zu, Maschinen und Menschen waren gezügelt. Bis auf ein paar wenige kamen alle bei einer anderen Vicor-Tochtergesellschaft unter. Das Autozulieferergeschäft, das schwächelnde Standbein der Vicor-Gruppe, wurde abgespeckt und neu aufgestellt im zürcherischen Rütti. In der großen Produktionshalle stehen dort mittlerweile auch die meisten Maschinen aus Eneda, erklärt Robert Dagaro, der den Betriebsumbau leitete. Eine lastwagengroße Maschine spuckt dunkelgraue Kunststoffgitter aus, die dann ein Fließband wegtransportiert.
Der Kunde ist Porsche. Und hier wird also ein Teil für den Sportwagenhersteller hergestellt.
Rund 500 verschiedene Kunststoffkomponenten produziert das Werk in Rüti für die europäische Autoindustrie.
Also Sie sehen hier eine 24-Stunden-Produktion und die Maschinen, die im Moment nicht laufen, die werden umgerüstet wieder für ein anderes Produkt. Das heißt also nicht, dass die Maschinen jetzt einfach da stehen, weil keine Arbeit da ist.
Als die Nachfrage bereits letzten Herbst um mehr als 10% eingebrochen sei, hätte sie keine andere Wahl gehabt, als einen drastischen Schnitt zu machen, blickt Franziska Ciudi, CEO und Delegierte des Verwaltungsrates, zurück.
Der Entscheid war unter allen Titeln richtig. Wir haben das damals ja auch so gemacht, weil wir wussten, dass wir das Werk im Glarnerland für andere Zwecke innerhalb unserer Gruppe wieder gebrauchen können, nämlich für die Electrical Technology.
Dieses zweite Standbein der Vicor-Gruppe produziert Transformatoren für die Elektroindustrie und dieses Geschäft boomt, trotz Wirtschaftskrise. Denn rund um den Globus, vor allem in Indien, China und Osteuropa, werden fieberhaft neue Stromnetze gebaut und dafür werden immer leistungsfähigere Transformatoren benötigt.
Das heißt, dass wir in diesem Bereich immer noch wachsen und diese Wachstumschancen auch für die Zukunft sehr gut sind.
Davon soll auch der Standort Eneda profitieren. In die leere Fabrik sollen bald Teile des Transformatorengeschäfts gezügelt werden. Denn dieses gedeiht prächtig und vermag dank Quersubventionen den schwächelnden Autozuliefererbereich durch die Krise zu tragen. Auch wenn das eine Standbein lahmt, die Unternehmerin Franziska Ciudi will daran festhalten.
Es braucht auch in der Zukunft Automobilkomponenten und solange wir am Markt mit unserer Marke Weidmann und unserer Technologie gefragt sind, denke ich, dass wir in diesem Gebiet bleiben.
Die Vicor-Gruppe kann sich diese Strategie leisten, auch wenn die Autobranche noch länger darben sollte. Im Transformatorengeschäft ist ein Ende des Booms nicht abzusehen.
Das war ein Bericht von Barbara Wittmer. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Das war das Echo der Zeit vom Sonntagabend. Die Zweitausgabe hören Sie um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 News und der Musikquelle. Das Echo der Zeit online gibt es ab 20 Uhr unter drs.ch. Verantwortlich für die heutige Sendung war Roman Fillinger, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.